Bevor wir starten, noch ein rechtlicher Hinweis. Die in diesem Interview enthaltenen Informationen können die Beratung durch einen Arzt nicht ersetzen. Sie sind keine medizinischen Anweisungen. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und sind nicht mit der individuellen Betreuung beim Sprechstundenbesuch zu vergleichen. Die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte deshalb immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Gefahr und in eigener Verantwortung.
Hallo, liebe Zuschauer, da sind wir wieder. Neue Runde, neues Glück. Heute haben wir einen ganz, ganz besonderen Gast hier bei uns, Ulrike Gonder. Und Ulrike Gonder ist Ernährungswissenschaftlerin und freie Wissenschaftsjournalistin. Doch nicht nur das, Ulrike Gonder ist auch Bloggerin, Autorin und gibt ganz, ganz spannende Seminare, und zwar mit ganzheitlichen Ansätzen. Heute werden wir in dieser Episode Alzheimer und die ketogene Ernährung verbinden. Wir werden hier einmal das Ganze durchleuchten, in welcher Form die ketogene Ernährung dieses widerliche Beschwerdebild, wovon ja immer mehr Menschen betroffen sind, wieder entgegenwirken kann. Das passt. Schön, dass du diese positive Energie hier mit reinstreust in unsere Episode. Lass uns loslegen, liebe Ulrike. Alzheimer, es ist ja ein Beschwerdebild, was wirklich von den Zahlen her in die Höhe rast, und immer mehr Menschen haben Angst davor, und es ist irgendwie noch unklar für viele, was das überhaupt ist. Können wir darauf kurz eingehen, damit wir verstehen, was Alzheimer überhaupt ist?
Also Alzheimer, die Alzheimer'sche Demenz von Alois Alzheimer, erstmals beschrieben, deswegen hat sie diesen Namen, gehört zu den demenziellen Erkrankungen, eine Form der Demenz. Und das sind immer fortschreitende Erkrankungen der Hirnfunktion. Ja, es ist nicht nur das Gehirn dann krank. Ich denke, das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Oft sind auch Störungen im Körper, die damit einhergehen, aber die Symptomatik findet im Gehirn statt. Es gibt ganz viele Ursachen. Man sagt, dass Alzheimer die häufigste Demenzform im Moment ist, dass etwa 2/3 aller Demenzen auf den Morbus Alzheimer entfallen. Man muss aber auch dazu sagen, eine Alzheimer-Diagnose ist immer auch ein bisschen geschätzt und geraten, weil eine ganz abschließende Diagnose könnte man erst nach dem Tod bei einer Autopsie treffen. Also egal wie das Ding heißt, ja, es fängt an oft mit Gedächtnisstörungen, oder dann merkt man es. Es fängt sehr viel früher an mit Gedächtnisstörungen. Man kann Dinge nicht mehr erinnern, vor allen Dingen Kurzzeitgedächtnis. Das ist so das Typische, wo die Leute als erstes an Alzheimer denken. Und da fängt es halt auch oft an. Nicht immer, jeder Mensch ist anders, jede Krankheit ist anders. Aber es ist etwas, was fortschreitet und was dann eben in den schweren Formen einem tatsächlich die Persönlichkeit, das Ich nimmt. Also man ist ja ein sehr langer Weg, aber ganz am Ende hat man sich verloren. Und das ist, glaube ich, eine furchtbare Vorstellung. Und deswegen haben auch so viele Menschen Angst davor. Und das ist ein Stück weit auch berechtigt, denn es gibt bis heute kein Medikament, das dagegen wirkt. Und das erklärt natürlich auch die Angst oder zumindest die Sorge.
Sehr, sehr spannend. Darauf werden wir auf jeden Fall später nochmal eingehen. Doch zuvor wäre es schön, wenn wir einmal klären, inwiefern die Ernährung eine Rolle spielt in diesem Krankheitsbild.
Ja, das klingt ja zunächst ein bisschen gaga, ne? Dass man mit Ernährung jetzt sowas wie Hirnfunktion, Gedächtnis, ja, das Oberstübchen sozusagen gesund halten kann. Aber unser Gehirn ist Teil des Körpers, es ist ein Organ wie andere Organe auch, zwar ein besonderes. Das heißt, auch unser Gehirn braucht Nahrung, es braucht Nährstoffe. Wir wissen zum Beispiel ja, dass besondere Fettsäuren, wie DHA zum Beispiel, eine 6-fach ungesättigte Omega-3-Fettsäure, ist exorbitant wichtig für das Gehirn. Natürlich braucht es andere Nährstoffe, Jod, Eisen, Kupfer und so weiter. Aber in allererster Linie braucht es Energie. Unser Gehirn nimmt etwa 2% des Körpergewichts in Anspruch, verschlingt aber ein Fünftel bis ein Viertel der Kalorien, die unser Körper verbraucht. Das heißt, wir haben hier ein extremes Missverhältnis sozusagen zwischen Menge und Energieverbrauch, oder um es positiv zu sagen, wir haben da einen Hochleistungscomputer zwischen den Ohren, und der ist natürlich auch ein bisschen empfindlich, der muss gepflegt und gewartet werden. Und Ernährung ist sicher nicht alles, aber ohne Ernährung läuft es halt da oben auch nicht, geht das Licht im Oberstübchen irgendwann aus oder es fängt an zu flackern. Und das ist ja eigentlich das, was wir bei Alzheimer auch feststellen und was die Sache so spannend macht, dass man sehr früh, also es sind zwei Sachen, das eine wichtige, was mich auch dann bewogen hat, tatsächlich auch dieses Buch über Alzheimer und Ernährung zu schreiben, wir haben relativ früh einen Energiemangel im Kopf, im Gehirn, muss man sagen. Das heißt, unseren Hirnzellen fehlt es an Strom. Nicht komplett, das sind 5%, 10%, 15%. Aber wenn das Auto nur auf 3 Zylindern läuft, läuft es ja auch nicht richtig. Ja? Unser Hirn ist zwar sehr flexibel und deswegen merkt man dann auch noch nichts. Aber das ist eigentlich schon die Chance einzugreifen, indem wir versuchen, über die Ernährung, und das geht, unser Gehirn mit ausreichend Energie zu versorgen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und der zweite Punkt ist, dass wir eben feststellen, einmal auch Gefäßgesundheit hat mit Hirngesundheit zu tun, weil natürlich auch wenn die Blutgefäße die Sauerstoff und Nährstoffe ins Gehirn bringen und die Abfallstoffe abtransportieren, wenn diese Gefäße nicht in Ordnung sind, dann kann natürlich auch das Gehirn nicht 100% funktionieren. Und wir wissen ja, dass Gefäßgesundheit, das wissen wir von den ganzen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dass da die Ernährung eine große Rolle spielt. Und was gut fürs Herz ist, ist auch gut fürs Hirn. Das ist der zweite Punkt. Und mir fällt noch ein dritter ein, das ist vielleicht sogar der wichtigste. Dreh- und Angelpunkt vieler, nicht in jedem Fall, aber Dreh- und Angelpunkt vieler Fälle ist eine Insulinresistenz im Gehirn. Und auch da wissen wir, dass wir über Ernährung ganz viel machen können. Insofern haben wir ganz viele eigentlich Ansatzpunkte, auch wenn das erstmal verrückt klingt oder anmaßen, dass man sagt, Mensch, wir wollen jetzt mit Ernährung hier dem Hirn gut tun. Aber es gibt sehr, sehr viele Argumente dafür.
Mhm. Wow, okay. Ja, wir sehen auch hier wieder tatsächlich, dass die Floskel Nahrung als Medizin, dass dahinter sich tatsächlich was verbirgt, ne?
Also, ja, unbedingt. Also und eben auch in der Vorbeugung, ja. Also klar, Essen soll in erster Linie mal satt machen, aber Essen versorgt Körper und Gehirn mit den wichtigen Nährstoffen. Und das Hirn ist schon flexibel. Das kann vieles aushalten, kompensieren, aber wir sprechen ja hier über lange Zeiträume. Ja, und man hat zum Beispiel festgestellt, dass schon 10, 15 Jahre bevor die ersten Symptome sind, bei Menschen, die ein erhöhtes Alzheimer-Risiko haben, dann eben schon diese Energiedefizite spürbar sind. Mhm. Das heißt, wir können eigentlich schon 10, 15 Jahre vorher was tun, um das Hirn sozusagen leistungsfähig, gesund, flexibel zu halten. Flexibilität ist ein wichtiges Thema. Ich denke, da kommen wir nachher auch noch drauf, wenn wir im Detail über die Ernährung sprechen. Mhm. Also da ist eine Menge auch im Vorfeld schon zu machen, bevor man krank wird. Ja? Ja. Vielleicht, um das noch zu sagen, bei wem ist das festgestellt worden? Die Arbeitsgruppe um Stephen Cunane in Kanada hat das gemessen. Es gibt einmal ein erblich erhöhtes Risiko, das sind die sogenannten Präsenilinträger. Da ist einfach im Erbgut was kaputt gegangen. Die haben ein wirklich hohes Risiko, an Alzheimer, an Demenz zu erkranken. Und dann weit abgeschlagen, geringere Risiken, aber etwas höher als im Durchschnitt. Zum Beispiel Leute, die eine bestimmte Form des ApoE haben, ApoE4-Träger, das ist ein Lipoprotein. Das heißt, das ist ein Stoff, der Fette und Cholesterin durchs Blut transportiert. Da haben wir wieder Zusammenhänge zur Ernährung. Dann sind es Menschen, die in der mütterlichen Linie Alzheimer hatten. Interessant, ja, vor allem in der mütterlichen Linie. Das deutet darauf hin, dass es eben auch eine mitochondriale Erkrankung ist. Das heißt, dass die Zellkraftwerke, die Mitochondrien, Schaden genommen haben, denn die erben wir ja nur von unserer Mutter. Ja, wir kriegen ja unser Erbgut von Vater und Mutter, das für die Zelle, aber dass die Mitochondrien, die erben wir nur von der Mutter. Und dadurch, dass in der mütterlichen Linie dann sich auch das Alzheimer-Risiko erhöhen kann, daran sehen wir, dass es was mit den Mitochondrien zu tun hat. Was tun die? Die stellen die Energie bereit, ja, und dort findet auch viel oxidativer Stress oder eben antioxidatives Tun statt. Und das zeigt auch nochmal, dass da ein wichtiger Ort des Geschehens ist.
Ja. Sehr, sehr spannend. Das heißt jetzt auch, diese Krankheit, die entsteht nicht plötzlich, ne? Also
überhaupt nicht.
Wie gesagt, 15 bis 20 Jahre vorher geht schon Energiemangel im Gehirn los.
Ich glaube, dass das ein schleichender Prozess ist und das heißt einfach auch, dass man spätestens ab der Mitte des Lebens ein bisschen was tun soll, ganz ohne Panik, aber man kann einfach darauf achten. Im Übrigen sind auch Menschen oder Frauen gefährdet, die eine PCOS haben, polyzystisches Ovar-Syndrom. Die sind nämlich zum Beispiel auch sehr insulinresistent. Mhm. Und ich habe gerade gestern einen Vortrag im Internet gehört von Stephen Cunane, der sagt, die haben 24-jährige Frauen gemessen. Man kann die Energieversorgung oder die Verwertung von Zucker und auch Ketonen, darauf kommen wir noch, im Hirn kann man messen. Und da sagt, diese Frauen, nur weil sie insulinresistent sind, die haben einen Hirnstoffwechsel wie jemand mit 56, also jemand, der 30 Jahre älter ist. Natürlich haben die keine Symptome, die haben keinen Gedächtnisverlust. Aber da sieht man schon, da bahnt sich etwas an. Mhm. Also bei bestimmten Erkrankungen ist es gut, so immer schon immer was zu tun. Ja? Also vorbeugend. Ja.
Wow. Gibt es eine pauschale Empfehlung bezüglich Keto und Alzheimer, die wir hier vielleicht festlegen können? Ich habe DHA rausgehört vorhin. Heißt das jetzt, dass man, wenn man also in Bezug auf Keto und Alzheimer, dass man alles aus dem Meer hochfahren sollte, dominieren lassen sollte?
Also da greifen wir jetzt vielleicht ein bisschen vor, aber Nahrungsmittel aus dem Meer sind ungeheuer wichtig fürs Gehirn. Waren sie wahrscheinlich in der Evolution und wir sind bis heute darauf angewiesen. Kann man eben zum Beispiel daran erkennen, dass die Umwandlung von pflanzlicher Linolensäure in DHA im Körper sehr gering ist. Ja? Wenn wir unabhängig werden von Meeresfrüchten und Fischen und eben der DHA, die ja vorwiegend aus dem Meer kommt, dann hätte unser Körper da eine bessere Enzymaktivität entwickelt, um das selber herzustellen. Also in der Evolution des menschlichen Gehirns waren diese Lebensmittel wertvoll. Und zwar muss ich auch gleich dazu sagen, ein Fisch oder Muscheln oder Austern sind natürlich immer um Klassen besser als jetzt ein Supplement. Mhm. Weil die Meeresfrüchte oder auch Meeresgemüse natürlich gleich eine ganze Fülle an Nährstoffen bringen, die alle ineinander greifen. Wir brauchen ein bisschen Eisen, wir brauchen vor allen Dingen das Jod, wir brauchen DHA, wir brauchen ein bisschen Kupfer, wir brauchen natürlich auch Protein und wenig Carbs, also wenig Kohlenhydrate. Insofern haben die Lebensmittel aus dem Meer sicherlich eine ganz große Bedeutung. Das heißt nicht, dass man jeden Tag Fisch essen muss. Aber die Studien, die wir haben, die zeigen zweimal die Woche. Und dann hat man schon ein messbar gegenüber dem Durchschnitt ein messbar geringes Risiko an Alzheimer oder einer anderen Demenz zu erkranken. Bei Supplements funktioniert es meistens nicht. Und jetzt war gerade wieder eine große Pressemeldung, also man könne überhaupt gar nichts gegen Demenzen machen, nichts hilft. Eigentlich habe ich schon geahnt, wie der Hase läuft. Ich habe mir die Meldung dann angeschaut und das ist halt wirklich schade, weil wir im Grunde im Wissen schon einen Schritt weiter sind. Wenn wir uns nur die Studien angucken, die mit einzelnen Aspekten gearbeitet haben, also die zum Beispiel B-Vitamine getestet haben, da kommt oft nichts dabei raus. Mal ja, mal nein, keine gescheite Evidenz. DHA-Supplements. Mal hilft es was, mal nicht. Kommt auch ein bisschen drauf an, wie viel und wann man damit anfängt. Alles knifflig. Vitamin E. Ja, mal kommt was raus, mal nicht. Das, was wir jetzt eigentlich langsam begreifen, auch dank der Arbeiten der kanadischen und der amerikanischen Wissenschaftler, ist, dass wir an vielen Punkten anknüpfen müssen. Ja? Dale Bredesen sagt immer, wenn du 36 Löcher in deinem Dach hast, dann nützt es nichts, wenn du ein Medikament hast oder ein Werkzeug, was ein oder zwei Löcher verstopft, dann regnet es immer noch an 34 Stellen rein. Das heißt, wir müssen multifaktoriell herangehen und jeder hat ja auch ein anderes Risiko. Beim einen sind vielleicht mehr Entzündungen. Demenz und Alzheimer hat ganz viel auch mit Entzündungen zu tun. Ja? Bei manchen Fällen ist die Entzündung höher, da muss hier mehr gearbeitet werden. Deswegen kann man so ganz pauschal keine Empfehlungen geben. Mhm. Ja? Aber oft sind Entzündungen dabei. Ganz oft ist die Insulinresistenz dabei. Das heißt, hier wäre es halt tatsächlich wichtig, Low Carb zu essen, also Kohlenhydrate zu reduzieren. Das muss nicht gleich eine ketogene Ernährung sein, aber jedenfalls diese hochglykämischen Sachen rauszunehmen. Dann gibt es Fälle, da sind Schwermetallvergiftungen. Das heißt, da muss auch eine Entgiftung, eine Ausleitungstherapie gemacht werden. Und das ist im Grunde das, was Dale Bredesen und auch andere Ärzte mittlerweile publiziert haben. Wir können nicht monokausal arbeiten. Deswegen kommt auch bei diesen Studien nichts raus. Wenn ich nur DHA probiere, kommt natürlich nichts raus. Weil wenn mein Hirn 20 Jahre lang zu wenig Strom hatte und vielleicht zu wenig Eisen und zu viele Carbs, jetzt mal in die Tüte gesprochen, dann kann das natürlich ein einziger Nährstoff am Ende nicht rausreißen. Das Problem ist, dass die Wissenschaft nicht gerne multifaktoriell arbeitet, weil wenn man jetzt eine Studie macht mit 10 verschiedenen Interventionen und dann kommen halt hinterher die Kritiker und sagen, ja, jetzt wissen wir aber nicht, war es jetzt was jetzt ist DHA, was die Liponsäure, was ist Vitamin E oder was Vitamin D, was übrigens auch ganz wichtig ist. Das heißt, in dieser wissenschaftlichen Diskussion hat man diese multifaktoriellen Sachen nicht gerne, weil sie das Arbeiten und die Interpretation erschweren. Nur es geht hier um Menschen, es geht um eine Erkrankung, von der wir alle Angst haben, die auch ein gesellschaftliches Problem werden wird. Ja, weil es einfach viele betrifft. Auch die, die pflegen, sind ja dann sehr belastet. Es geht ja auch nicht nur um die, die es haben, sondern auch um die, die sie pflegen. Mhm. Und auch wenn die Anstiege lassen nach. Aber ich denke, das hängt auch damit zusammen, dass ältere Leute heute mehr Sport machen, dass sie sich mehr engagieren, dass sie aktiver sind, dass sie auch für ihre Gesundheit was tun. Also selbst wenn die schlimmen Prognosen sich gar nicht bewahrheiten, wird es aber so sein, dass wir eine Menge demenzkranker Menschen haben. Und wir sind in der Situation, es gibt kein Medikament und wir wollen ja diesen Menschen helfen. Und das Gute an der Ernährung ist, selbst wenn wir das jetzt nicht bis ins letzte Detail schon erforscht haben, aber es ist ja auch nicht so gefährlich, wie jetzt irgendwelche Medikamente oder sonst was auszuprobieren. Das heißt, mit einer guten Ernährung erreichen wir ja viel mehr, als jetzt, ich sage jetzt mal, nur irgendwelche Geschichten im Hirn zu verbessern, sondern die Gefäßgesundheit, das Gewicht, das Wohlbefinden. Und wir werden sicher gleich auch noch über andere Lifestyle-Faktoren reden. Es ist ja nicht die Ernährung alleine. Das heißt, wir profitieren ja unterm Strich in vielen gesundheitlichen Aspekten. Ja? Wir können auch den Kopf nicht wir sagen immer das Gehirn und der Körper. Das ist natürlich auch schon Quatsch, weil das Gehirn gehört ja dazu. Es ist eins. Wir brauchen viele Nährstoffe und wir können viel machen, aber wir können nicht mit Einzelsubstanzen arbeiten. Da wird in der Regel nichts bei rauskommen.
Weitere Informationen zu diesen sowie zu vielen weiteren kostenlosen Kongressen findest du unter www.medumio.de.
Zumindest hätten wir über die ketogene Ernährung, wenn ich das bis hierhin jetzt so richtig verstanden habe, einen wichtigen Faktor involviert, um diesem Krankheitsbild ein kleines bisschen entgegenzuwirken. Durch die ketogene Ernährung haben wir ja DHA mit bei, was ja wie Düngermittel für Gefäße, fürs Gehirn wirkt. Dann hätten wir quasi, möglicherweise würden wir der Insulinresistenz auch vorbeugen durch die ketogene Ernährung, weil halt nicht zu viele Insulinspikes generiert werden können durch diese Ernährungsform.
Genau, wobei, jetzt muss ich dich gleich unterbrechen, das ist ein häufiges Missverständnis, oder ich sage mal so, wenn wir insulinresistent sind, das heißt, das Hormon wird nicht richtig im Körper und dann versucht die Bauchspeicheldrüse ja gegenzuarbeiten, indem sie immer mehr produziert. Das heißt, wir haben dann eigentlich im Blut auch zu viel Insulin, was schlecht ist zum Beispiel für die Krebsprophylaxe, weil Insulin ein Wachstumsfaktor ist. Was man wissen muss, ist, bei einer Insulinresistenz, auch wenn viel Insulin im Blut ist, kommt aber zu wenig ins Gehirn. Das heißt, das insulinresistente Gehirn hat zu wenig Insulin, nicht zu viel. Das ist ein Unterschied zum Beispiel zum Diabetes oder zum metabolischen Syndrom, wo wir ja zu viel Insulin im Blut haben. Das haben wir auch, wenn Menschen eine Insulinresistenz im Gehirn haben. Aber die hat nochmal ganz andere Effekte. Wir brauchen das Insulin im Gehirn zum Beispiel für die Erinnerung, für das Lernen. Also es geht da gar nicht so sehr um die Zuckeraufnahme, sondern Insulin hat im Gehirn ganz viele Funktionen. Und wenn da zu wenig von ankommt, dann leiden natürlich auch diese Funktionen. Aber du hast völlig recht, eine ketogene Ernährung schlägt natürlich viele Fliegen mit einer Klappe. Ja, wir haben Low Carb, wir haben nicht zu viel, aber genug hochwertiges Protein, wir haben gesunde Fette, wir haben all die Lebensmittel, die wir schon genannt haben, auch Beeren, Obst, Kräuter, grüne Gemüse, alles das, Zimt, Gewürze, Kurkuma, name a thing. Also alles, was untersucht wurde, hat auch gute Effekte fürs Hirn, aber das muss ich jetzt mal einschieben. Vieles ist nur am Tierversuch oder im Reagenzglas getestet. Da weiß man auch nicht so ganz genau, wie es ist. Aber was wir wissen ist, wenn Menschen sich besser ernähren, geht es ihnen besser. Sie haben eine bessere Figur und ganz viele profitieren eben auch im Oberstübchen davon. Und dann muss es nicht mal eine strenge ketogene Ernährung sein. Denn das Spannende ist, und wir müssen eigentlich über Ketone sprechen, gar nicht so sehr über die ketogene Ernährung, weil ich stelle mir vor, jemand, der jetzt, was weiß ich, 70 ist und was tun will, der sein Leben lang normal Durchschnitt gegessen hat. Ich glaube, die wenigsten werden wir motivieren, jetzt zu einer ketogenen Ernährung. Ist auch nicht nötig. Das habe ich auch erst in den letzten Jahren gelernt, denn wir können Ketone auch anders erzeugen, zumindest die geringen Mengen, die notwendig sind, um diesen Anfangsenergie-Gap zu schließen. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass es den Zellen am Anfang, bevor Symptome auftauchen, an Energie fehlt. Mhm. Und jetzt kommt was ganz Spannendes und da kommen die Ketone ins Spiel. Das ist tatsächlich gemessen worden. Also die Kanadier um Stephen Cronin, die haben diese PET-Scans, also diese bildgebenden Verfahren fürs Gehirn. Da kann man genau zeigen, dass die Zuckeraufnahme, die Zuckerverwertung im Gehirn eben um 10-20% nachlässt. Bei den Menschen mit einem hohen Risiko und auch bei Menschen, die schon, man nennt das MCI, so minimale kognitive Impairments haben. Also schon da erste leichte Beeinträchtigung, ohne dass ein Arzt jetzt sagen würde, der hat Alzheimer. So, also das ist nachgewiesen. Und was man auch weiß, dass Ketone, mal jetzt egal, wo sie herkommen, ja, dass Ketone auch dann ins Gehirn gelangen, wenn der Zucker nicht mehr reingeht. Also man könnte ja jetzt sagen, wir essen viel mehr Zucker, dann geht mehr ins Hirn und dann hat das wieder genug Strom. Das funktioniert nicht. Das Hirn kann den Zucker nicht aufnehmen. Das Insulin kommt nicht durch, der Zucker kommt nicht durch, warum auch immer. Ja, aber die Ketone gehen durch. Und das Hirn nimmt, wenn Ketone da sind, nimmt sie konzentrationsabhängig auf. Das muss man sich vorstellen, das ist grandios. Ja? Das heißt, das, was unser Hirn sonst immer, der Brennstoff, den unser Hirn sonst immer bekommt, die Glucose, wenn das nicht mehr funktioniert, dann funktionieren meistens noch die Ketone. Und sogar bei Alzheimer-Gehirnen, am Anfang natürlich nicht nachher, wenn die Hirne schon ganz kaputt sind. Selbst am Anfang können Ketone noch ins Hirn gelangen. Und die Hirnzellen präferieren sie sogar gegenüber Glucose. Das heißt, die wollen lieber Ketone haben als Energiequelle. Das ist die eine Sache, um diese Lücke zu schließen. Und wir wissen auch, dass Ketone neuroprotektiv sind. Das heißt, sie schützen auch zum Beispiel Nervenzellen. Also wir haben zwei Sachen. Einmal diese Energiekiste, da wissen wir schon, dass die Ketone klasse sind, dass sie reingehen, dass sie verwertbar sind, auch wenn der Zucker nicht geht und auch bei alten Menschen, auch schon bei Patienten. Und das ist eigentlich die große frohe Botschaft. Ja? Und auf der anderen Seite, da ist noch viel mehr Forschung nötig, aber es deutet sich ja in vielen Fällen an, dass sie eben auch Nervenzellen beschützen können. Ja? Da ist vieles auch erst im Reagenzglas untersucht, ja? Aber das sind ja alles vielversprechende Ergebnisse. Also lass uns über Ketone sprechen. Nicht nur über die ketogene Ernährung, die ja sehr streng ist. Ich will nicht davon abraten, um Gottes Willen, das ist eine tolle Sache. Aber wir wollen ja mehr Menschen erreichen und für die auch, die sagen, das ist mir zu streng, kann man es eben moderater machen und man kann eben zum Beispiel auch mit MCT-Öl arbeiten.
Mhm. Okay, wow.
Jetzt habe ich dich tot geredet.
Nee, du hast Hoffnung gegeben. Ja. Ne? Am Anfang gab es ja diesen Satz, dass die Forschung da sich nicht mehr reinhängt. Ne?
Aber die Firmen hören zum Teil jetzt auf, weil es so frustrierend ist mit den Medikamenten. Aber das, also um Gottes Willen, da sind viele hochwertige Studien gemacht worden, da sind hunderte von Millionen investiert worden. Nur man hat sich immer und immer zu darauf konzentriert, diese Plaques, diese Ablagerungen, Amyloid-Plaques und Tau-Fibrillen, das sind so die Kennzeichen der Alzheimer-Erkrankung, die sind typisch dafür. Und man hat immer versucht, die wieder wegzukriegen. Das ist so ähnlich wie mit dem Cholesterin. Man will immer das Cholesterin wegkriegen. Aber man muss doch mal fragen, was sind denn Amyloide? Was machen die normal im Körper? Wo kommen die her? Wo gehen die hin? Warum lagern die sich ab? Ja. Und ich glaube, dass deswegen die Medikamente entweder nichts bringen oder sogar schädlich waren. Und da wird jetzt hoffentlich auch kein Geld mehr reingesteckt. Wir brauchen zwar Medikamente für die Menschen, die erkrankt sind, aber da muss man auch in anderen Wegen denken. Und für die Prophylaxe haben die eh nichts gebracht, weil es geht nicht darum, Plaques wegzumachen, sondern wir müssen dafür sorgen, dass sie erst gar nicht entstehen. Weil das sind ja Hilferufe sozusagen vom Gehirn, dass es seine Abfallentsorgung nicht mehr richtig machen kann. Dass da Stoffe, die normal im Gehirn sind, sich plötzlich zusammenklumpen. Warum machen die das? Ja, da sind Entzündungen, da sind Gifte, da ist die Insulinresistenz. Das heißt, wir müssen viel weiter vorne ansetzen. Ja. Und was ich eben jetzt auch gelernt habe, auch in den Recherchen zu meinem Buch Essen nicht vergessen, da haben wir uns ja, also wir, ich habe das mit Peter Heimeyer geschrieben, das ist ein Arzt aus Isny, ein Präventionsmediziner und Diabetologe. Ich habe da eigentlich erst begriffen bei den Recherchen, dass wir gar nicht unbedingt die strenge Form der ketogenen Ernährung brauchen. Wer die machen will, super. Aber es geht darum, am Anfang in der Prävention ein paar Ketone ins Hirn zu schicken. Und die werden ja immer aufgenommen. Also wenn Ketone da sind, saugt das Hirn die auf. Und das kann man zum Beispiel erreichen, und das bestätigen auch die Arbeiten von Dale Bredesen, der ja jetzt auch die ersten Fälle publiziert hat, wo wirklich Leute aus der Demenz zurückgeholt wurden ein Stück weit. Das kann man da mit intermittierendem Fasten erreichen. Ja, wenn ich 12 oder 14 oder 16 Stunden nicht esse, wenn ich über Nacht wirklich die Nacht zum Fasten nutze, wenn ich Low Carb esse, dann werden immer ein paar Ketone produziert. Und dann kann ich eben nachhelfen, entweder mit Kokosöl, was einen sehr, sehr maßvollen Effekt hat, ja, oder mit MCT, was stärker wirkt. Kann man genau ausrechnen, so viel MCT bringt so viel Ketone, deckt so viel Prozent des Hirnstoffwechsels. Diese Zahlen haben wir alle. Das hat Stephen Kinane alles mit seinem Team gemessen. Und die fangen auch jetzt an, mit eben Leuten, mit MCI-Leuten zum Beispiel zu arbeiten, also Leute, die erste Symptome haben, die noch nicht manifest erkrankt sind, und stellen fest, wenn man denen MCT gibt und dann nach einer Weile eben solche Testbatterien mit denen macht, weiß ich, Erinnerung und Wortfindung und Rechnen und sowas alles, dann schneiden die besser ab. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich die ersten Daten, die zeigen, wenn es uns gelingt, ein paar Ketone ins Blut zu kriegen, dann werden die vom Hirn aufgenommen und es nutzt sie und es scheint eben auch etwas zu bewirken, indem auch die Hirnfunktion sich bessert. Da stehen wir noch sehr am Anfang. Das sind erst kleine Studien, ja, aber die Ergebnisse sind vielversprechend. Ich finde sie sensationell in einem Bereich, wo man den Menschen bisher immer gesagt hat, da kann man nichts machen. Ja, total. Das ist euer Schicksal. Nee, ist es nicht. Wir können was machen. Und mit so banalen Dingen wie Kokosöl, MCT, ich kann mir einen Bulletproof Coffee machen morgens, ich kann die Nacht zum Fasten nutzen, ich kann über Bewegung das auch ein bisschen anschieben. Und natürlich müssen andere Aspekte dazukommen, wenn man die 36 Löcher im Dach denken. Aber es kann sich auch jeder seine Schwerpunkte suchen. Und dann haben wir etwas in der Hand. Das ist doch grandios.
Ja, total. Können wir vielleicht noch auf die weiteren Aspekte einmal eingehen? Ja. Die weiteren Wegbegleiter der ketogenen Ernährung wären spannend.
Ja, das verdanken wir eben auch den Forschungen von Bredesen und Kinane und so weiter und vielen anderen. Das sind ja im Grunde ja ganz viele Mosaiksteinchen. Was ich halt spannend finde, ist der Schlaf, von dem wir ja eben heute wissen, dass er regeneriert, dass auch im Schlaf die Autophagie stattfindet, also wo Zellen erneuert, recycelt, repariert werden. Und es ist auch Teil zum Beispiel des Antidemenzprogramms von Dale Bredesen, dass die Leute, dass die Schlafqualität besser hergestellt wird, ja, wiederhergestellt wird, weil der Körper sich dann selber helfen kann und wir unterstützen damit eben die Ketonbildung. Was meiner Meinung nach ganz wichtig ist und noch völlig unterschätzt wird, ist das Licht, die Lichtqualität. Ja, die Menschheit ist draußen entstanden unter dem Sonnenlicht und heute hocken wir drin unter äußerst fragwürdigen Lichtquellen. Ja, ich sage nur LED und die ganzen Tablets und Gadgets, die wir haben, die uns eben auch am Abend mit einem hohen Blaupeak, also im blauen Frequenzbereich beglücken. Das macht knallwach, ja klar, wenn man arbeiten muss, schöne Sache, aber das zerschießt uns auch die Melatoninbildung. Das heißt, wenn wir am Abend immer an elektronische Geräte schauen und unter LED-Lampen sitzen, dann haben wir ein völlig unphysiologisches Lichtspektrum. Und das beeinflusst unseren Hormonstoffwechsel, also Melatonin zum Beispiel und natürlich auch Cortison und all die Dinge. Und das greift ja alles ineinander. Melatonin ist ja nicht nur ein Schlafhormon, sondern es ist auch ein Regenerationshormon, ein Schutzhormon. Es ist antioxidativ, es hat ganz viele Aufgaben. Und die Hormonausschüttung über Nacht folgt auch gewissen zeitlichen Abständen. Und wenn ich mir vorne das Melatonin schon zerschieße und viel zu viel Cortison im Blut habe, wo eigentlich der Spiegel niedrig sein sollte, bringe ich natürlich auch hormonelle Kreisläufe durcheinander. Mhm. Auch die Sexualhormone spielen eine Rolle. Die Schilddrüsenhormone sind extrem wichtig. Mhm. Und alles das fließt zum Beispiel in dieses Programm von Dale Bredesen ein, der mit den 36 Löchern im Dach, da sieht man schon, da sind wir schon fast so weit. Und das heißt auch, man muss es individualisieren, man muss mit den Leuten sprechen. Man kann jetzt nicht nach dem Gießkannenprinzip sagen, ihr müsst jetzt alle Keto essen. Nee, man muss mit den Leuten sprechen, was habt ihr bisher gegessen, wie ist eure Schlafqualität, was habt ihr für Lichtquellen, wie viel elektrische Geräte nutzt ihr, sind eure Hormone in Ordnung. Und dann müssen Blutwerte erhoben werden, da muss auch geschaut werden, welche Vitamine fehlen. Wir finden sehr häufig einen Vitamin-D-Mangel. Die B-Vitamine spielen eine Rolle, gerade das B12. Und da kann es sein, dass man genug isst, aber im Alter, wir brauchen ja eine gesunde Magenschleimhaut dafür, dann kann sein, dass einfach im Alter auch die Fähigkeiten nachlassen, da zur Synthese. Also man muss im Einzelfall schauen, was fehlt, das kann man auffüllen. Und man kann dann eben über die Ernährung, Stichwort Gefäßgesundheit, Insulinresistenz, eben Low Carb, viel Grünzeug, die ganzen, viel Gewürze, Kräuter, alles das, Obst nicht vergessen, gute Eiweißquellen, gute Fettquellen. Und dann ist man im Grunde auf dem richtigen Weg fürs Herz und fürs Hirn und für die Gefäße und für die Figur. Und ich weiß nicht, wer schon mal Keto ausprobiert hat, also auch die etwas strenge Variante, merkt ja, dass es im Oberstübchen heller wird. Also ich finde, man ist viel besser fokussiert, man kann viel besser arbeiten. Und da sollte man auf jeden Fall mal ausprobieren. Das ist eine tolle Erfahrung. Und ob man dann MCT-Öl dazu nimmt oder sich für die strenge Variante entscheidet, das ist ja jedem selber überlassen. Aber man kann an so vielen Schräubchen drehen. Und das macht es für mich viel praktikabler. Ja, dass ich zum Beispiel jetzt auch darauf achte, dass ich eben 12 bis 14 Stunden nichts esse. Und dann habe ich schon mal ein Zeitfenster, wo eben Reparatur und Ketonbildung stattfinden kann. Und dann brauche ich keine 3 Millimol, sondern da reichen eben auch geringere Mengen aus.
Vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Vielen Dank, dass du dein Wissen hier mit uns geteilt hast.
Sehr gerne.
Und lieber Teilnehmer, falls du mehr über Ulrike erfahren willst, falls du mehr Ressourcen benötigst zu diesem Thema, dann stöber doch mal auf ihrer Seite rum. Sie hat eine Webseite, ulrikegonda.de, zusammengeschrieben. Ich schaue nochmal alle Links hier unter diesem Video. Sie hat auch noch einen wunderschönen Blog, wo sie ihr Wissen nochmal teilt, ugonda.de. Und stöbert auch mal an ihren Werken rum. Sie ist ja auch Autorin, hat tolle Werke. Essen nicht vergessen, wurde ja hier erwähnt. Und ein Werk, da seid ihr gerade am Basteln, ne, da sind 3 Gurus gerade beteiligt. Will man schon verraten, wer da mitwirkt?
Ja, natürlich, gerne. Ja.
Marina Lommel.
Genau, Marina Lommel.
Julia Tulipan und Ulrike Gonda. Und genau. Ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Werk. Da kommt eine neue Bibel wahrscheinlich raus dann.
Das wollen wir mal hoffen.
Ansonsten gibt es auch Seminare von Ulrike Gonda, ne? 2-Tages-Seminare mit ganzheitlichen Ansätzen. Genauso ganzheitlich, wie wir das Thema hier gerade bedient haben. Das, ich finde das immer faszinierend, wie man halt noch die Brücke schlägt dann zu den weiteren Komponenten, wie zum Beispiel Bewegung, Stressmanagement, Schlaf, um quasi ein Beschwerdebild irgendwie ja, beseitigen zu können. Sowas finde ich immer faszinierend. Und all das kriegt man dann im Rahmen von diesen 2-Tages-Seminaren nochmal mit. Ne?
Genau.
Die Daten findet man dann quasi, die Termine findet man auf der Low Carb, High Fat Seite. Also stöbert auch gerne dort rum und nutzt die Chance, um Ulrike mal live zu treffen. Und dann war es das erstmal für heute. Vielen Dank, liebe Ulrike. Vielen, vielen Dank, lieber Zuschauer. Wie gesagt, die ganzen Links landen nochmal hier unter diesem Video. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Salutem Solutions OHG in Kooperation mit Beben Berlin. Weitere Informationen zu diesen sowie zu vielen weiteren kostenlosen Kongressen findest du unter www.medumio.de.